Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in den Schriften, ob es sich so verhielte. Apostelgeschichte Kapitel 17 Vers 11. Stell dir eine Gruppe junger Männer und Frauen vor, die diesen Satz nicht als fromme Floskel lasen, sondern als Auftrag, nicht zu gehorchen, sondern zu prüfen, nicht die Autorität der Kirchenväter als letzten Maßstab zu akzeptieren, sondern die Schrift selbst. Genau dieses Ideal stand am Anfang der Akademie von Rakau. Für die polnischen Brüder war der Vers kein intellektuelles Manöver, sondern eine Berufung. Theologische Bildung müsse frei, kritisch und schriftzentriert sein. Die orthodoxe Mehrheitskirche sah in solcher Haltung jedoch eine Revolte gegen Tradition, gegen das Lehramt, kurz gegen die Ordnung der Christenheit. Für viele Tridentiner war die Suche in den Schriften nur in geordneter Form erlaubt, unter dem Schirm der kirchlichen Autorität. Die Gründer und Lehrenden von Rakau aber verstanden das Wort anders. Die Schrift allein entscheide und vernünftige Prüfung sei ein Dienst an Gott. Dieser Gegensatz erklärt, warum aus einem kleinen ostpolnischen Ort so schnell ein Brennpunkt europäischer Kontroverse wurde. Die Akademie entstand 1602 in Rakau, einer 80 Kilometer südöstlich von Warschau gelegenen Siedlung, die der adlige Jan Sinienski hatte anlegen lassen und die bald zur Heimat einer blühenden Gemeinschaft der polnischen Brüder wurde. Der politische Rahmen war die polnisch-litauische Adelsrepublik mit ihrer ungewöhnlich weiten religiösen Toleranz. Die Konföderation von Warschau 1573 sicherte Bekenntnisfreiheit vor allem für die ständegebundene Gesellschaft. Das eröffnete den Rahmen, in dem heterodoxe Gemeinden wie die polnischen Brüder offen wirken konnten. Diese Freiheit war jedoch fragil. Gegenreformatorische Kräfte, Jesuiten, katholische Magnaten und ein wachsendes Bewusstsein konfessioneller Einheit beobachteten skeptisch, wie sich in Rakau Lehre, Schule und Druckerei verbanden. Die Akademie war kein isoliertes Gymnasium, sondern eine Organisation mit mehreren Funktionen. Sie bildete Pastoren, Lehrer und Juristen aus, sie vermittelte klassische Bildung in Latein, Griechisch und Hebräisch, sie lehrte Rhetorik, Philosophie und Naturstudium und sie war eng vernetzt mit einer Druckerei, die theologische Schriften, Katechismen und Flugschriften verbreitete. Diese Verbindung von Lehre und Druck machte Rakau zur Schnittstelle zwischen lokaler Gemeinde und transnationalem Diskurs. Werke, die in Rakau gedruckt wurden, reisten durch Europa als Grundlagen für Debatten in England, den Niederlanden und dem Heiligen Römischen Reich. Die Lehrenden kamen teils aus den eigenen Reihen, teils aus dem Ausland. Fausto Sozzini selbst, jener Denker, nach dem die Bewegung später benannt wurde, prägte die intellektuelle Atmosphäre, auch wenn er nicht formell Rektor war. Namen wie Jan Krellius, Jan Krell, Hieronym Moskowski und andere Lehrer verbanden exegetische Gründlichkeit mit einem Skeptizismus gegenüber Traditionen, die ihrer Meinung nach nicht klar biblisch begründet waren. Das Curriculum legte starken Wert auf Sprachkenntnis, Hebräisch und Griechisch erlaubten unmittelbare Arbeit am Urtext, Latein fungierte als europäische Verkehrssprache, mit der man an internationalen Debatten teilnahm. Die Druckerei war das andere Herzstück. Sie produzierte den Rakauer Katechismus, theologische Streitschriften, Sammelbände von Disputationen und didaktische Werke für den Schulunterricht. Typografie, Übersetzung und Zensurfragen bestimmten den Alltag. Papier, Lettern und Fachwissen wurden ebenso strategisch eingesetzt wie Predigtdienst und Schulstunden. Durch die Druckwerke erreichte Rakau ein Publikum, das die unmittelbare Gemeinschaft weit überstieg. Englische Leser, holländische Gelehrte und protestantische Prediger zitierten Rakauer Texte. Die Werke trugen die Marke einer Schule, die Vernunft und Schriftstudium als Einheit verstand. Der Alltag in Rakau war geprägt von einer Gemeinschaftsstruktur, die religiös geprägtes Leben, Unterricht und wirtschaftliche Produktion verband. Studenten wohnten in der Stadt, nahmen am Gottesdienst der Gemeinde teil, hatten Unterricht bei den Professoren und halfen mit in Werkstätten oder der Druckerei. Es gab Internatsordnungen, Mahlzeiten nach strengen Tischregeln und Stundenpläne, aber auch Debattenzirkel und Exegetikstunden, in denen man laut und leidenschaftlich stritt. Das Ziel war nicht nur Wissenstransfer, sondern Figuren auszubilden, die in ihren Gemeinden Argumente führen, Schulen leiten und Schriftsprüche verteidigen konnten. Ökonomisch basierte Rakau auf einer Mischung aus Gutswirtschaft, lokalem Handel und Erträgen, die fromme Gönner leisteten. Die Schule profitierte von Mäzenatentum, aber auch von der ökonomischen Verflechtung der Druckerei. Bücherverkauf, Aufträge für Predigten und Unterrichtsmaterialien sicherten Einnahmen. Sozialer Zusammenhalt beruhte auf familiären Bindungen, Freundschaften über die Konfession hinweg und einem kollektiven Selbstverständnis als Außenseiter im konfessionell aufgeladenen Polen des 17. Jahrhunderts. Diese Blüte war zeitlich begrenzt. Wachsende Spannungen mit den benachbarten katholischen Kreisen, der offensive Einsatz der Jesuiten zur Gegenprägung geistiger Räume und politischer Druck führten dazu, dass die Toleranz, die die Akademie einst möglich gemacht hatte, schrittweise zurückgenommen wurde. 1638 ordnete der Sejm Maßnahmen an, die das öffentliche Wirken der Akademie schwer trafen. Druck und Unterricht wurden eingeschränkt, Bücher konfisziert, Lehrpersonen ausgewiesen. Die Schließung der Akademie war ein Einschnitt, aber sie setzte die Debatten nicht außer Kraft. Die Druckerpressen hatten bereits ihr geistiges Erbe in ganz Europa verbreitet und ehemalige Studenten trugen Rakauer Argumentationsweisen in ferne Gemeinden. Was die Schließung jedoch nicht beendete, war die Frage, warum gerade eine Schule, die scheinbar nur lehren und drucken wollte, als Bedrohung empfunden wurde. Es ging nicht allein um theologische Spitzfindigkeiten. Es ging um Autorität, gesellschaftliche Ordnung und um die Frage, wer das Recht haben sollte, die Schrift zu interpretieren. Die Rakauer Akademie hatte gezeigt, dass Bildung und Druck zusammen die Macht besitzen, etablierte Gewissheiten zu erschüttern. Und genau dieser Tatbestand machte sie zur Zielscheibe jener, die Einheit durch Unterdrückung des Zweifels bewahren wollten. Die Debatten, die in den Klassenräumen und Werkstätten von Rakau geführt wurden, setzten sich in Schriften fort, die über Grenzen hinweg gelesen wurden und später die Auseinandersetzungen um Lehre, Gewissen und religiöse Freiheit noch Jahrzehnte bestimmen sollten. Die Akademie blieb in ihrem Kern eine theologische Werkstatt und ihr theologisches Profil lässt sich in wenigen, aber folgenschweren Punkten zusammenfassen. Strikter Monotheismus, klare Unterscheidung zwischen Gott und Jesus, Ablehnung der Präexistenz Christi, Zurückweisung der Erbsünde im Sinne einer übertragenen Sündenschuld und eine Abkehr von der Straftheorie der Sühne zugunsten einer vernunftgeleiteten, schriftzentrierten Ethik. All das stand nicht in luftleeren Formeln, sondern in direkter Auseinandersetzung mit Bibelversen, die man bei Rakau mit philologischer Genauigkeit studierte. Die polnischen Brüder beriefen sich wiederholt auf das Deuteronomium: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig, 5. Mose 6,4. Für sie war das eine unaufhebbare Ausgangsprämisse, alle Texte, die scheinbar mehrere göttliche Personen suggerierten, mussten mit dieser monotheistischen Norm in Einklang gebracht werden. Jesus selbst nennt den Vater den allein wahren Gott, Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 3, und solche Worte bestimmten die socinianische Hermeneutik, wenn Jesus betet und Gott als einzig wahren Gott bezeichnet, dann kann daraus nicht ohne weiteres eine ontologische Identität zwischen Vater und Sohn gefolgert werden. Sie stellten dem die Aussage aus 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5 gegenüber, denn es gibt einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Den Menschen Christus Jesus. Dieser Vers diente als Schlüsseltext. Christus fungiert als Mittler, aber als Mensch, nicht als gleichgesinntes göttliches Wesen. Fausto Sozzini und seine Schüler leiteten ihre Exegese aus solchen synthetischen Leseweisen ab. Wo Trinitaria Philipperbrief Kapitel 2 Verse 6 bis 8, welcher in göttlicher Gestalt war, als Beleg für Präexistenz und ontologische Gleichheit verstanden, lasen Sozzini und seine Gefährten hier eine christologische Hymne, die Jesu Demut und Erniedrigung beschreibt, nicht seine ewige Gottheit. Sie wiesen auf den literarischen Kontext, die christologische Sprachbilder drücken Stellung und Gehorsam aus, aber sie belegen nicht ohne Zusatzannahmen metaphysische Identität. Ähnlich werteten Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, nicht als Aussage über eine schöpferische Präexistenz, sondern als Titel der Stellung, Würde und Sendung Jesu markiert. Für die Frage der Präexistenz zogen sie auch neutestamentliche Passagen in Betracht, die Jesus als Mensch hervorheben. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 22 spricht von Jesus als Mann, der durch Gott bestätigt wurde. Akzidentielle Wendungen, die für die polnischen Brüder klarmachten, dass das biblische Zeugnis Jesus in erster Linie als Geschöpf und Sendenden darstellt. Zudem beriefen sie sich Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 28, wo Jesus sagt, der Vater ist größer als ich, eine einfache natürliche Lesart, die Differenz statt Identität betont. Die Lehre von der Erbsünde wiesen sie mit der hermeneutischen Maxime zurück, dass Gott gerecht handle, Ezechiel Kapitel 18, Vers 20, die Seele, die sündigt, die soll sterben. Ein Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen, war für sie ein starkes alttestamentliches Prinzip gegen eine Lehre von vererbter, pauschaler Schuld. Wenn Gerechtigkeit individuell gilt, so argumentierten sie, kann nicht eine ganze Menschheit für Adams Schuld strafbar gemacht werden, vielmehr sind die Folgen der Sünde, Tod, Neigung zur Sünde, real, aber persönliche Schuld erfordert persönliches Tun. Hier stand Romans 5,12, durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt, nicht im Widerspruch, denn man konnte anerkennen, dass Tod und Verderben durch Adams Bruch kamen, ohne die rechtliche Schuld jedes Neugeborenen einseitig zu imputieren. Ähnlich radikal war ihre Umdeutung der Sühnetheologie. Klassische Lehren, die Christus als stellvertretenden Sühnemechanismus sahen, mit Versen wie 2. Korintherbrief Kapitel 5, Vers 21, denn er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, Römerbrief Kapitel 3, Vers 25, den Gott hingestellt hat als ausgestellten Propitiationsort durch den Glauben an sein Blut, interpretierten die polnischen Brüder anders. Sie leugneten nicht, dass Christus stellvertretend handelte, sie verneinten jedoch den Gedanken einer göttlichen Strafzuschreibung, die von einem Stellvertreter abgegolten würde. Für sie lag das Heil in der Offenbarung von Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, Römerbrief Kapitel 3, Verse 21 bis 26, in der Erweckung von Reue und in der Nachfolge. Stellen Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, Römerbrief Kapitel 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, betonten für sie das demonstrative erweckende Moment. Durch Christi Tod zeigt Gott Liebe und ruft zur Umkehr. Bibelverse, die Christus als Vorbild darstellen, 1. Petrusbrief Kapitel 2, Vers 21, Christus hat euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinem Schritt nachfolgt, stärkten die Sicht, dass moralische Nachfolge und Gottes Gericht über Sünde in den Vordergrund gehören. Die Rakauer Lehre verband deshalb eine exegetische Subtilität mit rationalen Prinzipien. Ausdrücke, die in der Patristik theologisch überformt wurden, prüfte man gegen die klaren Aussagen der Schrift sowie gegen das Prinzip vernünftiger Kohärenz. So zitierte Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11 nicht nur als Lob der Bereitwilligkeit, sondern als Methodus. Wenn ein Text mehrere Lesarten zulässt, dann muss diejenige bevorzugt werden, die mit dem Gesamtbild der Schrift übereinstimmt und die wenigsten Ad-hoc-Annäherungen verlangt. Auch 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 6, für uns gibt es aber nur einen Gott, den Vater und einen Herrn, Jesus Christus, diente als Beispiel für funktionale Dreiteilung ohne metaphysische Identität. Hauptfiguren konkretisierten diese Theologie unterschiedlichen Stils. Fausto Sozzini selbst schrieb weniger systematische Schulbücher als pointierte Disputationen. De Jesu Christo Servatore ist das programmatische Werk, in dem er Sühnefragen und die Person Christi behandelt. De Statu Primi Hominis legt seine Auffassung zum Menschen und zur Ursünde dar. Hieronym Moskotzowski und Jan Krellius verfertigten apologetische Schriften, die Rakauer Positionen in lateinischer Sprache an ein europäisches Publikum brachten. Andrzej Wiscovati, ein späterer Theologe aus der Rakauer Linie, systematisierte und publizierte Werke, die die Skulsche Argumentation für eine internationale Leserschaft zugänglich machten. Samuel Przypkowski vertrat eine moderat-pazifistische Linie und argumentierte stark für Gewissensfreiheit. Seine Schriften verbanden theologische Überzeugung mit politischer Argumentation. Die Entwicklung der Lehre folgte keinem linearen Pfad, sondern war von Debatten geprägt. Frühe, stärkere Betonung der ethischen Nachfolge wandelte sich zu ausgefeilteren theologischen Antworten, je mehr trinitarische Gegner mit klassischen Texten entgegneten. So fokussierten die späteren Schriften stärker argumentative Netzwerke, mehr Belege, philologische Genauigkeit, systematische Entgegnungen an Stellen, Andegnungen an Stellen, an denen Trinitätsbefürworter vermeintlich eindeutige Stellen beanspruchten. Die Wirkung dieser Theologie reichte weit über Rakau hinaus und rief heftige Reaktionen hervor. Erstens provozierte die enge Verbindung von Akademie und Druckerei eine mediale Wirkung. Die Rakauer Drucke verbreiteten katechetische Formeln, Disputationen und Übersetzungen, die in England, Holland und Teilen Deutschlands rezipiert wurden. Englische Glaubensfreunde wie John Biddle kamen in Kontakt mit Rakauer Ideen, niederländische Drucker lieferten Exilexemplare. Diese Transnationalität machte die polnischen Brüder zu Akteuren eines europäischen Diskurses, nicht nur zu einer regionalen Sekte. Zweitens entfacht ihre Lehre unvermeidlich kirchenpolitische Gegenwehr. Jesuiten und andere Gegenreformatoren sahen in den Rakauer Schriften eine Bedrohung der konfessionellen Ordnung. Berühmte Polemiker wie Piotr Skaga griffen die Akademie in Predigten und Schriften an. Jesuitische Theologen verfassten umfangreiche Widerlegungen. Die Argumente der Gegner fokussierten auf wenige Stellen, Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 11, Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 1 und Teile des Johannesevangeliums und machten daraus metaphysische Schlüsse, die sie als unverzichtbar für die christliche Orthodoxie behaupteten. Rakau antwortete mit philologischem Gegengewicht, Kontextanalyse und dem Hinweis auf die kohärentere monotheistische Lesart. Politisch mündeten Thesespannungen in Maßnahmen. Im Jahr 1638 ordnete der Sejm Beschränkungen an, die die Druckerei und das öffentliche Lehrwesen betrafen. Schriftliche Schriften wurden konfisziert, der Lehrbetrieb stark eingeschränkt. Die juristische und öffentliche Verfolgung verschärfte sich noch 1658, als die polnischen Brüder aus dem Staatsverband gedrängt und Teile ihres Besitzes konfisziert wurden. Diese Verfolgungen waren nicht nur Ergebnis theologischer Abneigung, sondern Ausdruck eines politischen Entschlusses. In Zeiten konfessionell aufgeladener Staatlichkeit wurde religiöse Abweichung zunehmend als Staatsgefährdung betrachtet. Intellektuell aber setzte Rakau Spuren. Die rhetorische und exegetische Strenge beeinflusste englische und niederländische Debatten über die Natur Christi und über Gewissensfreiheit. Die Rakauer Katechismen lieferten argumentative Werkzeuge für Gegner der obrigkeitlichen Religionspolizei. Texte, die in Rakau entstanden, fanden Aufnahme in Bibliotheken europäischer Dissidenten. Gleichzeitig schärften die Angriffe der Jesuiten die Theorie. Gegenargumente zwangen die polnischen Brüder, ihre Positionen präziser zu formulieren und theologische Lücken zu schließen. Kontroversen blieben heftig. Trinitarische Theologen warfen den Rakauern nicht nur Irrtum, sondern Gottlosigkeit vor. Rakau konterte mit dem Vorwurf, die offiziellen Kirchen hätten Sätze zur Autorität erhoben, die die Schrift nicht hergebe. In diesen Kämpfen zeigte sich ein Kernproblem. Ging es um dogmatische Sicherung oder um Ausübung des Gewissens? Die Rakauer Theologie fragte immer wieder nach der Rolle der Vernunft in der Hermeneutik, nach dem Recht des Einzelnen, die Schrift zu lesen und nach der Verantwortung der Öffentlichkeit, Gedankenfreiheit zu gewähren. Ihre Gegner sahen darin gefährliche Zündkraft. Die Akademie hingegen verstand sich als Bewahrerin einer anderen Tradition von Glaubenskritik, jener die Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11 den Maßstab findet, prüfend und schriftgebunden. Ihre Theologie und ihr Publikationsnetz hinterließen Spuren, die weit über die Häuser von Rakau hinausreichten. Zunächst wirkte die Akademie unmittelbar durch ihr Schrifttum. Der Rakauer Katechismus Socinis de Jesu Christo Servatore de Statu Primi Hominis und die Sammelbände späterer Rakauer Autoren gingen in Umlauf, wurden übersetzt, kommentiert und in Sammelwerken wie der Bibliotheca Fratrum Polonorum Amsterdam zusammengeführt. Diese Druckakten sorgten dafür, dass Rakauer Argumente nicht mit der Schließung der Schule endeten, sie überdauerten als Bücher, die in Bibliotheken, bei Dissidenten und in den Händen einzelner Prediger weiterlebten. Der sichtbarste langfristige Effekt war die intellektuelle Ausstattung, die die polnischen Brüder ihren Rezipienten mitgaben. Methodische Schriftlesung, philologische Genauigkeit und eine Neigung zur Vernunftprüfung religiöser Lehren. Diese Kombination wirkte im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts wie ein Treibstoff für Formen religiöser Freiheit und für eine moderne Bibelkritik. Wo bisher Autorität oft schlicht aus Tradition herrührte, setzte die rakauerische Maxime Schrift prüfen, Vernunft anwenden einen anderen Maßstab. Wer sich an die Schrift hielt, konnte Einwände gegen überlieferte Dogmen begründen, wer Vernunft ernst nahm, konnte kirchliche Exklusivität in Frage stellen. Politisch und gesellschaftlich trug dies zur Entwicklung eines Diskurses über Gewissensfreiheit bei. Samuel Przypkowski und andere Rakauer Denker formulierten argumentativ die Forderung, dass der Staat nicht in das innerste Glaubensurteil eingreifen solle, solange die öffentliche Ordnung nicht gestört wird. Diese Position wurde in England und den Niederlanden rezipiert und in Streitfragen der Toleranz wieder aufgegriffen. Es wäre übertrieben, die gesamte europäische Debatte allein auf Rakau zurückzuführen. Doch die Akademie lieferte entscheidende Argumente, die später in dialogischen Auseinandersetzungen mit Denkern wie John Locke, William Ellery Channing oder niederländischen Republikanern auftauchten, überall dort, wo man das Verhältnis von Staat, Kirche und Gewissen neu verhandelte. Religionsgeschichtlich war die Rakauer Schule ein Vorläufer des modernen Unitarismus. Die theologische Ablehnung der Trinitätslehre, die Betonung der Menschlichkeit Christi und die Tendenz zur moralischen, exemplarischen Deutung des Kreuzestodes fanden Resonanz bei englischen und kontinentaleuropäischen Gruppen, die später als Unitarier bekannt wurden. John Biddle und andere englische Freidenker zitierten bzw. reagierten auf rakauerische Schriften und über die Channels gedruckter Texte sowie durch persönliche Kontakte gelangten socinianische Ideen in die Diskussionen von London bis Amsterdam. In Nordamerika beeinflussten diese Stränge mitten ins 18. und 19. Jahrhundert hinein Denker und Gemeinden, die später die unitarische Bewegung formten. Intellektuell bedeutete Rakau auch eine Vorwegnahme der säkularen Kritik an Dogmen. Die rakauerische Haltung, dass Ausdrucksweisen der Patristik oder mittelalterliche Formulierungen nicht ohne weiteres auf den klaren Sinn der Schrift übertragen werden dürfen, entsprach in vielen Punkten einer späteren historisch-kritischen Methode. Zwar unterschied sich die rakauerische Exegese von der modernen historisch-kritischen Wissenschaft, sie blieb theologisch und apologetisch motiviert, doch in ihren methodischen Grundsätzen zeigte sich eine Verwandtschaft. Textkritik, Sprachstudium und die Bereitschaft, tradierte Auslegungen zu hinterfragen. Die Perspektive auf Religionsfreiheit und Gewissen prägte zudem politische Argumente gegen staatliche Zwangsbekehrung. Das Schicksal der polnischen Brüder lehrt, dass Toleranz nicht automatisch nachhaltig ist, aber ihre Schriften lieferten praktische Rüstzeuge für spätere politische Kämpfe um konfessionelle Freiräume. Republikanische Elitezirkel, aufklärerische Intellektuelle und reformorientierte Kirchenfunktionäre konnten auf das Reservoir rakauerischer Argumentation zurückgreifen, wenn sie den Einwand formulierten, religiöse Vielfalt sei kein inneres Staatsrisiko, sondern ein Ausdruck legitimer Gewissenspluralität. Die kulturelle Erinnerung an Rakau verlief in Kurven. Im 17. Jahrhundert verfolgten kirchliche Feinde die Schule, im 18. Jahrhundert blieb sie in polemischen Erinnerungen präsent, im 19. und 20. Jahrhundert begannen Historiker, die Bedeutung ihrer Schriften für die europäische Geistesgeschichte systematisch zu würdigen. In Polen selbst blieb das Erbe ambivalent. Einerseits ist Rakau Teil der protestantischen Minderheitengeschichte, andererseits ein Kapitel im Ringen um nationale und konfessionelle Identität. Moderne Forschung hat die Rakauer Schriften kritisch ediert, sprachlich erschlossen und ihre Netzwerke kartografiert, sodass man heute genauer sehen kann, wie Ideen von Rakau nach Westen, Norden und in den atlantischen Raum wanderten. Schließlich ist die bleibende Lehre von Rakau vielleicht weniger eine spezifische theologische Formel als eine Praxis des Denkens. Das Recht und die Pflicht, die Schrift zu lesen, Begriffe zu prüfen und die Vernunft in Dienst der Glaubensdeutung zu stellen. Diese Praxis wirkte aufklärerisch, reformierend und bisweilen anarchisch gegenüber überkommenen Autoritäten. Ob man ihre Schlüsse theologisch teilt oder nicht, die Rakauer Akademie hat das Feld der religiösen Auseinandersetzung verschoben. Ihre Druckpressen und Schulbänke trugen dazu bei, dass Fragen nach der Natur Gottes, nach Verantwortung, Strafe und Gnade in eine neue Epoche kirchlicher und öffentlicher Debatte eintreten konnten. Damit bleibt Rakau ein Schlüsselpunkt, um zu verstehen, wie aus theologischem Zweifel langfristig politisches, kulturelles und intellektuelles Erbe entstehen konnte. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.